Sie hören Uniball, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.
Wir wissen es alle, Bewegung und Sport tut unserer Gesundheit gut, aber nun hat ein Forschungsteam um Sportwissenschaftler Fabian Schwendinger herausgefunden, dass Sport sogar unser Leben verlängern kann. Im Medientext der Uni Basel heißt es, die Studie zeigt, dass die Sterblichkeit erheblich sinkt, wenn körperliche Aktivität mit höherer Intensität durchgeführt wird. Was heißt das? Das bespreche ich jetzt mit Fabian Schwendinger bei Uniball, dem Wissenschaftspodcast auf Prime News. Mein Name ist Claude Bühler. Herr Schwendinger, ich grüße Sie.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Mit Ihrer Studie haben Sie herausgefunden, dass intensive körperliche Betätigung das Leben verlängert. Aber was ist die effektive News?
Was bei unserer Studie neu war im Vergleich zu dem, was bisher erforscht worden ist, ist, dass wir versuchen, von dem klassischen Schubladendenken wegzugehen. Das heißt, wir versuchen, Intensität, Dauer von Aktivität und das Volumen von körperlicher Aktivität zum einen getrennt zu betrachten. Und wir versuchen, das Ganze auf einer kontinuierlichen Skala anzuschauen. Das heißt, dass wirklich jede Minute oder jede 10 Minuten ins Gewicht fallen kann. Und man zum Beispiel nicht erst schaut, gibt es gesundheitliche Benefits, wenn ich eine bestimmte Schwelle erreiche. Und was das im Endeffekt bedeutet, ist, wir sehen eine klare Dosis-Wirkungsbeziehung zwischen der Intensität und der Langlebigkeit oder der Sterblichkeit aus allen Gründen, aber auch von der Sterblichkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wir sehen, dass die Dosis-Wirkungsbeziehung gekrümmt ist. Was das im Endeffekt bedeutet, wenn eine Person eine sehr schlechte Intensitätsverteilung hat, sprich die Person sitzt wahrscheinlich sehr viel, verbringt sehr viel Zeit mit Inaktivität und verbringt nur sehr wenig Zeit bei höheren Intensitäten, was zum Beispiel schon Spazierengehen sein kann, aber auch Joggen, dann wird die Person wahrscheinlich eher mehr davon profitieren, wenn sie schon ein bisschen die körperliche Aktivität erhöht. Und wir sehen aber, dass die Dosis-Wirkungsbeziehung mit steigender Intensität irgendwann abflacht. Das heißt, bei Personen, wo schon ausreichend aktiv sind, wo schon ausreichend intensive oder intensivere Aktivität in ihren Alltag implementieren, irgendwann wird es wahrscheinlich einen Deckeleffekt geben und zusätzliche Erhöhung zusätzliche Implementierung von Aktivität mit höherer Intensität in den Alltag wird wahrscheinlich nicht mit zusätzlichen Benefits zusammenhängen für die Langlebigkeit oder Allgemeinsterblichkeit.
Also, wenn ich Sie recht verstehe, dann wird die Sportlerin ihren Gesundheitseffekt mit mehr Sport nicht noch weiter steigern können, aber der Buchhalter sehr wohl, weil er mehr tut als in seinem Durchschnitt.
Genau. Ich denke, okay. so kann man das grundsätzlich zusammenfassen. Ja. Ein Problem, was wir haben, vor allem wenn wir die Personen anschauen, die schon verhältnismäßig relativ sportlich sind und relativ sinnvoll und qualitativ hochwertig körperlich aktiv sind, irgendwann sind einfach sehr wenig oder zu wenig Daten vorhanden, um eine stichhaltige Aussage treffen zu können. Das heißt, wir sehen am Ende, dass es zu einer Abflachung in der Dosis-Wirkungsbeziehung kommt. Ob die Dosis-Wirkungsbeziehung dann ab einem bestimmten Punkt wieder ansteigt oder flach bleibt, das ist noch offen und sollte man sich in der Zukunft noch anschauen.
Okay, gehen wir in die konkrete Ebene. Also, wie lange muss ich dran, um den von Ihnen beschriebenen Effekt zu erlangen, um davon profitieren zu können? Also, welche Steigerung muss ich irgendwie hinbekommen?
Ich denke, die grundsätzliche Nachricht oder die Hauptmessage von unserer Studie ist erstmal, jedes bisschen bringt was. Das heißt, unabhängig vom Ausgangsniveau, eine Verbesserung vom Intensitätsprofil im Alltag, sprich, wenn ich es schaffe, intensivere Aktivitäten in meinen Alltag zu implementieren und das längerfristig bewerkstellige, dann dürfte das mit einer reduzierten Allgemeinsterblichkeit zusammenhängen. Und speziell mit intensiverer Aktivität, da geht es mir nicht darum, dass das jetzt ein maximal anstrengendes Ausdauertraining sein muss, sondern vor allem für eine bisher vielleicht sehr inaktive Person kann es schon einen deutlichen Unterschied machen, wenn die Person zum Beispiel eine halbe Stunde weniger sitzt und die halbe Stunde Sitzen durch moderat intensiven Spaziergang ersetzt, zum Beispiel bei 5 km/h spazieren gehen oder vielleicht auch mal 10 Minuten Joggen in den Alltag implementiert. Das sind schon Dinge, wo ich mein Intensitätsprofil im Alltag deutlich verbessern kann.
Und wie groß ist denn der Effekt, den man da erzielen kann? Also was haben Sie da herausgefunden mit Ihrer Studie?
Mhm. Generell, der Effekt hängt sehr stark davon ab, wo ich mich in Bezug auf meine aktuelle körperliche Aktivität befinde. Das heißt, wir haben gesehen, dass es eine Dosis-Wirkungsbeziehung gibt, die gekrümmt ist. Und man sieht, dass die steilste Stelle, sprich da, wo es bei geringerer Steigerung im Intensitätsverhalten zu verhältnismäßig größerer Reduktion in der Allgemeinsterblichkeit kommt, dass das relativ am Anfang ist. Sprich, das ist in einem Bereich, wo Personen eher inaktiv sind und dann quasi anfangen, aktiver zu werden. Mhm. Und die geringsten zusätzlichen Benefits sieht man, wenn man schon ein gewisses Level an körperlicher Aktivität hat. Sprich, in unserem Fall wird es verhältnismäßig so sein, dass es Personen sind, die etwas aktiver als die Allgemeinbevölkerung sind. Wenn in dem Bereich die Aktivität zusätzlich gesteigert werden würde, dann sind die zusätzlichen Benefits, die ich damit erhalte, relativ begrenzt.
Kann jemand seine Lebensdauer um 2 Jahre verlängern mit mehr Sport?
Das ist eine gute Frage. Grundsätzlich, was wir mit unserer Studie zeigen können, das sind grundsätzlich Querschnittsdaten. Das heißt, wir messen das körperliche Aktivitätsniveau von Personen und wir verfolgen sie nach und schauen, wann und ob die Personen verstorben sind. Mhm. Und was man da eben sehen kann, ist, dass generell eine vorteilhaftere Intensitätsverteilung mit einem geringeren Risiko, frühzeitig zu sterben, zusammenhängt. Wie groß der Effekt dann letztendlich sein wird, kommt extrem auf den Punkt an, wo sich die Person momentan befindet und wen man als Vergleich sieht.
Ja. Gibt es eine Art von Betätigung oder eine Sportart, die jetzt besonders günstig aufgefallen ist? Haben Sie untersucht, was die Leute konkret betrieben haben, oder ist das vollkommen egal, also Bergsteigen, Spazieren?
Ja. Mhm. In unserer Studie haben wir körperliche Aktivität über Beschleunigungssensoren erfasst. Das heißt, es sind im Endeffekt wie die klassischen Smartwatches, wo man am Handgelenk trägt. Und was letztendlich aufgezeichnet wird, ist die Beschleunigung, die man bei verschiedenen Aktivitäten produziert. Und die Uhren oder die Wearables funktionieren in der Regel dann gut, wenn es vor allem schrittgebundene Aktivitäten sind. Das heißt, wenn ich jetzt Treppe nehme, wenn ich zum Bus laufe. Was aber hingegen sehr schlecht funktioniert oder momentan zumindest noch eher schlecht, ist vor allem die Erfassung von Krafttraining zum Beispiel, mhm. aber vielleicht auch Aktivitäten wie jetzt zum Beispiel Schwimmen. Es gibt mittlerweile einiges an Fortschritt, wenn es darum geht, zum Beispiel Fahrradfahren erkennen oder Zeit, die man vielleicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln verbringt, zum Erkennen. Das funktioniert mittlerweile immer besser, aber basierend auf den Methoden, die wir da jetzt verwendet haben, funktioniert vor allem das, was schrittbasiert ist, am besten.
Okay.
Und deswegen würde ich sagen, basierend auf unseren Daten sieht man vor allem, dass eben alles, was mit schrittbezogenen Aktivitäten zusammenhängt, dass man da auf jeden Fall zeigen kann, dass höhere Intensitäten grundsätzlich besser sind und vielleicht auch ein höheres Volumen, zumindest wenn es um die Allgemeinsterblichkeit geht, wenn es um die Herz-Kreislauf-Sterblichkeit geht, ist vor allem die Intensitätsverteilung relevanter. Das soll aber nicht heißen, dass Krafttraining zum Beispiel oder eben Velofahren und so weiter nicht gut geeignet sind für das. Grundsätzlich würde ich, glaube ich, sagen, jede körperliche Aktivität, die zur Erhöhung vom Puls führt, die Atmung beansprucht und vor allem die man auch gern macht und auch längerfristig aufrechterhalten kann, dass das vorteilhaft für unsere Gesundheit ist.
Okay, Sie schreiben im Medientext, es sei gesünder, lieber weniger oft, dafür eher länger. Können Sie das näher ausführen?
Bei dem Ergebnis geht es hauptsächlich um die Fragmentierung von körperlicher Aktivität. Sprich, wenn ich aktiv bin, mache ich meine Aktivität hauptsächlich vor allem in einer Session, zum Beispiel 15 Minuten am Stück, oder sind die 15 Minuten eher verteilt über den Tag? Und bei der Analyse ist es uns vor allem darum gegangen, zum einen die intensivsten 5, 15 und die intensivsten 60 Minuten in einem Tag zu betrachten. Und wir haben im Endeffekt verglichen, sind die 5, 15 oder 60 Minuten am Tag eben eher in einer Einheit abgeleistet worden oder sind die intensivsten Minuten im Tag eher über den Tag verteilt. Und was man da erkennen kann, ist, dass generell eine weniger fragmentierte Art und Weise von körperlicher Aktivität, sprich wenn ich zum Beispiel die 15 Minuten in einer Einheit mache, als zum Beispiel 5 Minuten da und 5 Minuten am Nachmittag nochmal, dann kann das mit zusätzlichen Gesundheitsbenefits zusammenhängen. Wichtig dazu ist aber noch, dass das die erste Studie war, in der wir das zeigen konnten und dass es sicher relevant ist, die Erkenntnisse in Zukunft auch zu replizieren.
Mhm. Spielen diese Effekte in jedem Alter oder gibt es da Unterschiede?
Bei unseren Analysen in der Studie ist es so, wir haben für das Alter kontrolliert, sprich wir konnten erstmal zeigen, dass die körperliche Aktivität über das Alter hinaus einen wertvollen Vorhersagewert hat für die Allgemeinsterblichkeit. Was wir in der Studie primär jetzt noch nicht gemacht haben, ist zum Schauen, ob der Effekt sich unterscheidet. Aber wir sind momentan dran, weitere Analysen mit den Daten zu machen und anhand von ersten Ergebnissen gibt es zumindest Anzeichen dafür, dass die Intensitätsverteilung ähnlich relevant über das komplette Altersspektrum hinweg sein kann. Und mir geht es jetzt vor allem um das erwachsene Altersspektrum. Und beim Volumen, sprich die Kombination von Intensität und Dauer, da scheint es so, dass ältere Personen, sprich die über 65, 70 Jahre, dass die eventuell etwas mehr von höherem Volumen profitieren könnten als jüngere oder mittelalte Personen. Mhm. Aber Intensität scheint dennoch das, was am relevantesten für die Allgemeinsterblichkeit ist, die Langlebigkeit.
Aber ist es denn auch für 70- oder 80-Jährige gesund, von 0 auf 100 zu gehen?
Ich glaube, was da nochmal wichtig ist zum Erwähnen, es geht eben nicht immer nur um die Steigerung von 0 auf 100, sondern bereits um eine Erhöhung von der Intensität. Eben, das kann relativ simpel sein, dass ich zum Beispiel anstatt langsamem Gehen vielleicht auch mal ein bisschen zügigeres Gehen versuche in meinen Alltag zu implementieren. Und generell, wenn es um ältere Personen geht, dann ist, glaube ich, die Hauptfrage, was ist durchführbar und was kann die Person leisten. Ja. Und das muss man sehr individuell anschauen. Das heißt, für die eine Person ist es in hohem Alter wahrscheinlich kein Problem mehr, joggen zu gehen und die sind immer noch sehr mobil. Andere Personen haben vielleicht schon Schmerzen in den Knien, im Rücken und so weiter. Ich denke, da ist es sehr wichtig, dass man sich überlegt, was Aktivitäten sind, die man trotzdem noch durchführen kann. Dann ist vielleicht das Velofahren eine gute Alternative. Und sobald aber auch chronische Erkrankungen oder generell der Gesundheitszustand eine Rolle spielt, ist es sicher sinnvoll, das im Vorhinein abklären zu lassen und zu schauen. Aber generell, wenn es keine Kontraindikationen gibt für körperliche Aktivität oder intensive körperliche Aktivität, dann schadet es sicher nicht, auch mal intensiver sich zu betätigen.
Musik gehen wir zu der anderen Altersgruppe, auf der anderen Seite des Lebens, zu den Kindern. Also es gibt ja Kinder, die sind wirklich hyperaktiv, rennen herum, schreien und so weiter. Und andere, die sitzen einfach mehr oder weniger da und starren vielleicht noch ins Smartphone. Werden diejenigen das später dann irgendwie büßen, dass sie nicht schon als Kind wirklich aktiv gewesen sind? Oder können die auch noch viel später einen guten Effekt erzielen, wenn sie dann eben später erst in ein aktiveres Leben eintreten?
Bei unserer Studie speziell sind keine Kinder eingeschlossen worden. Das heißt, unsere Ergebnisse beziehen sich nur auf Personen über 20 Jahre und sprich auf das erwachsene Altersspektrum. Was man aber sieht, ist, dass generell die Ausdauerleistungsfähigkeit und die Kraft natürlich auch, das sind zentrale Vorhersagefaktoren für das Auftreten von verschiedenen chronischen Erkrankungen, für die Langlebigkeit und für viele andere gesundheitsrelevante Faktoren. Und was man bei Kindern ganz klar sagen muss, umso besser der Ausgangspunkt, das heißt, umso fitter die Kinder sind in der Kindheit schon, umso besser wird sicher auch der Einstieg ins Erwachsenenleben sein und umso besser auch die langfristige Gesundheit. Das heißt, es soll sicher ein zentraler Fokus sein, körperliche Aktivität und generell Ernährung und Körperkomposition bereits im frühen Kindesalter zu fördern und schauen, dass die Kinder fürs Erwachsenenleben möglichst gut aufgestellt sind und auch mit bereits am sehr gesunden oder mit bereits einem sehr guten Gesundheitszustand ins Erwachsenenleben starten können. Vor allem auch, um zum Beispiel die Entwicklung von Risikofaktoren, wie zum Beispiel Bluthochdruck, um dem möglichst früh entgegenwirken zu können.
Mhm. Thema heute sehr stark, auch bei Kindern, aber eben auch bei Erwachsenen, die Fettleibigkeit. Inwiefern spielt das bei Ihrer Studie oder überhaupt in Ihrem Studienzweig eine Rolle?
Ja, bei der Studie ist es so, die Studie basiert auf Daten von der US-Allgemeinbevölkerung. Sprich, man kann schon mal davon ausgehen, dass das Übergewicht in der US-Allgemeinbevölkerung schon mal eine größere Rolle spielt als zum Beispiel in Europa. Und die Daten, die wir verwenden, sind repräsentativ für die US-Allgemeinbevölkerung. Und wenn man zum Beispiel den Body Mass Index hernimmt als Maß für Körperkomposition und Übergewicht, dann sieht man, dass ca. 50% von der US-Allgemeinbevölkerung sich in einem Bereich von 24 bis 32 bewegen. Und um das ein bisschen einordnen zu können, generell wird Übergewicht definiert als ein Body Mass Index, wo über 25 ist, und Adipositas als Body Mass Index über 30. Sprich, wir sind mit dem Großteil von der Allgemeinbevölkerung bereits in einem Bereich, wo man zumindest von Übergewicht sprechen kann. Und in Bezug auf unsere Ergebnisse ist es so, ähnlich wie beim Alter, wir haben für Body Mass Index und damit auch Übergewicht und Körperkomposition allgemein kontrolliert, sprich körperliche Aktivität und die Intensitätsverteilung von körperlicher Aktivität ist über den Body Mass Index hinaus mit der Gesundheit assoziiert. Aber in der Arbeit speziell haben wir noch nicht auf mögliche Wechselwirkungen analysiert oder haben noch nicht mögliche Wechselwirkungen berücksichtigt. Mhm. Aber momentan, wie auch beim Alter, wir versuchen weitere Analysen zu machen und erste Ergebnisse zeigen, dass vermutlich der Gesundheitsbenefit von höherer Intensität von körperlicher Aktivität bei vor allem Personen, die adipös sind, reduziert sein kann. Mhm. Das heißt, es ist gut möglich, dass sie profitieren trotzdem noch von körperlicher Aktivität, aber eventuell nicht im gleichen Maße wie jetzt normalgewichtige Personen.
Welche Gefahren kann denn intensive körperliche Betätigung reduzieren? Also ganz konkrete Dinge.
Wir haben jetzt erstmal gezeigt, dass es positive Effekte für die Allgemeinsterblichkeit haben kann, dass es positive Effekte für Tod von Herz-Kreislauf-Ur- von Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben kann. Aber es gibt auch andere Studien, die zum Beispiel zeigen, dass ein höheres Level von körperlicher Aktivität, sprich höhere Intensität im Alltag, dass das bereits das Auftreten von chronisch nicht übertragbaren Erkrankungen verhindern kann. Und da geht es vor allem darum, Herz-Kreislauf-Erkrankungen verhindern, aber es gibt auch Evidenz, die zeigt, dass es Krebserkrankungen verhindern kann oder die Wahrscheinlichkeit der Krebserkrankung zum Bekommen verhindern kann, Diabetes und so weiter.
Was geschieht konkret, wenn wir uns körperlich verausgaben?
Wenn wir uns jetzt erstmal eine akute Trainingseinheit anschauen, zum Beispiel, wir gehen joggen draußen eine halbe Stunde, dann werden wir erstmal sehen, dass es einen akuten physiologischen Stress auf unseren Körper gibt. Das heißt, das, was wir sowieso merken, die Atmung steigt an, der Puls schießt in die Höhe, die Durchblutung steigt und so weiter. Das ist erstmal die Akutreaktion von unserem Körper auf Sport. Und wenn sich der akute physiologische Stress jetzt wiederholt und wiederholt und wenn wir einfach regelmäßig körperlich aktiv sind, dann kann das zu einer Reihe von physiologischen, aber auch psychologischen Anpassungen im Körper führen. Mhm. Da zählt zum Beispiel dazu, dass die Herzfunktion verbessert wird. Das heißt, wenn wir jetzt von unserem Jogging-Beispiel ausgehen, dann wird mit der Zeit das Schlagvolumen größer. Sprich, wir können mit einem Herzschlag mehr Blut durch unseren Körper pumpen und damit auch mehr Sauerstoff dorthin transportieren, wo es dann letztendlich gebraucht wird, zum Beispiel in der Muskulatur. Dann generell wird die Effizienz von unserem Körper verbessert, Sauerstoff verwenden zu können. Sprich, unsere Muskelzellen können besser mit dem Sauerstoff arbeiten. Die Durchblutung in der Muskulatur kann verbessert werden und es kann auch zu chronischen Anpassungen in der Muskelstruktur selber kommen. Mhm. Und dann gibt es noch eine Reihe von zusätzlichen Effekten, dass es eben sich positiv auch auf die Zellgesundheit auswirken kann. Es kann verschiedene Entzündungsprozesse im Körper reduzieren und es kann längerfristig auch unsere Immunantwort verbessern, sprich unser Immunsystem stärken.
Das ist eine ganze Menge. Jetzt muss ich, um wirklich einen Effekt wahrzunehmen, muss ich da joggen, bis mir die Zunge raushängt, oder genügen auch schon 3 Schritte mehr, um Effekt wirklich zu machen?
Generell würde ich sagen, jedes bisschen mehr ist schon mal was sehr Positives, das man für seine Gesundheit getan hat. Unsere Studie zeigt, dass eben vor allem, wenn man an der Intensitätsschraube dreht, dass man dann vor allem zusätzliche Gesundheitseffekte erzielen kann. Sprich, für jemand, der vielleicht mit körperlicher Aktivität noch nicht so vertraut ist, das ist sicher ein guter Anfang, mal leicht anzufangen, schauen, dass man vielleicht grundsätzlich mal mehr Schritte in der Tag implementiert, dass man eben Inaktivität durch geringe Aktivität ersetzt oder dass man vielleicht anstatt im Aufzug mal die Treppe benutzt, dass man vielleicht mit dem Velo zur Arbeit fährt, anstatt mit der Tram oder mit dem Auto. Das sind schon mal kleine, aber wichtige Sachen, wenn man in Zukunft einen gesünderen Lebensstil und Langlebigkeit erreichen möchte. Wenn ich jetzt schon vielleicht ausgeprägteres Aktivitätsniveau habe, dann werde ich mit den kleinen Dingen wahrscheinlich nicht mehr sehr viel Unterschied machen. Das heißt, da macht es wahrscheinlich eher Sinn, wenn ich versuche, zum Beispiel eben meine Jogging-Routine vielleicht ein bisschen in die Länge zu ziehen oder vielleicht so ein bisschen öfter zu machen. Aber es muss sicher nicht jede Einheit oder alles, was wir machen, maximal intensiv sein. Das ist es definitiv nicht, sondern generell einfach versuchen, etwas intensiver Aktivität durchzuführen, und man sollte auch im Hinterkopf behalten, dass man eben eine Abflachung von der Dosis-Wirkungsbeziehung sieht ab einem bestimmten Level. Sprich, irgendwann macht es wahrscheinlich nicht mehr Sinn, immer weiter die Intensität zu steigern.
Okay. Bislang galten Yoga oder auch Tai Chi als die Lebensverlängerer. Was halten Sie davon?
Ich denke, beim Yoga und beim Tai Chi, speziell beim Yoga, kommt es sehr darauf an, wie die ganze Aktivität durchgeführt werden, oder wie die ganze Aktivität durchgeführt wird. Man kann Yoga sicher mit der starken Kräftigungskomponente durchführen, aber vielleicht auch mehr mit der größeren Entspannungskomponente. Wenn man die Aktivität jetzt auf unsere Studienergebnisse projiziert, dann würde ich mir erwarten, dass vor allem Yoga oder Tai Chi was zur Erhöhung von der körperlichen Aktivität, sprich was uns auch außer Atem bringen kann oder zumindest die Atmung steigert, die Herzfrequenz hochtreibt, dass diese Aktivitäten sicher mit größeren Gesundheitsbenefit jetzt in Bezug auf Langlebigkeit zusammenhängen oder assoziiert sind, als wenn das jetzt nur zur Entspannung und sehr passiv durchgeführt wird. Mhm. Was man aber sicher nicht außer Acht lassen sollte, ist, dass Tai Chi und Yoga sicher auch psychologische Effekte mit sich bringen, sei es Entspannung, besserer Umgang mit Stress und so weiter, was sich sicher auch positiv auf die Gesundheit auswirken kann. Aber in Bezug auf unsere Studienergebnisse sind sicher die Aktivitäten, wo generell eben Erhöhung im Puls, Erhöhung in der Atemfrequenz bewirken, dass die besser oder mehr wirksam sind für Langlebigkeit. Mhm.
Meditation wird ausgeführt, einfach sitzend oder liegend. Und aber trotzdem gilt das auch als gesunder Lebensstil. Ist das für Sie, für Ihre Forschung, für Ihre Studie irgendwie erheblich?
In unserer Forschung wird Meditation wahrscheinlich als Inaktivität gezählt werden. Das okay. heißt, wir haben gesagt am Anfang, körperliche Aktivität wird in unserer Forschung in der Regel mit Beschleunigungssensoren gemessen.
Ja.
Sprich, wenn keine Beschleunigung vorhanden ist, okay. dann auch keine Aufzeichnung.
Ja.
Wird wahrscheinlich zur Inaktivität eben dazu zählt oder vielleicht sogar zum Schlafen, je nachdem, wie entspannend das Ganze ist. Mhm. Das heißt, da bin ich erstmal skeptisch, ob das wirklich an Mehrwert für unsere Langlebigkeit haben wird oder haben kann.
Okay. Was ist besser, effektiver? Krafttraining an Maschinen oder Joggen im Wald?
Ich denke, bei der Frage soll es kein Was ist besser geben, sondern ich denke, es ist beides sehr relevant und beides sollte auf jeden Fall empfohlen und durchgeführt werden.
Ja.
Beide Arten von körperlicher Aktivität bringen unterschiedliche Benefits mit sich, wo sicher beide deutlich auch für unsere Langlebigkeit eine Rolle spielen können. Und beides, Krafttraining und Ausdauertraining oder das Jogging, sind untermauert von sehr viel Evidenz, wo eben sehr positive Gesundheitseffekte von eben Krafttraining und Ausdauertraining zeigen. Was bei dem Beispiel vielleicht noch einen zusätzlichen Effekt haben könnte, ist der Aufenthalt in der Natur. Man sieht mittlerweile immer mehr, dass es auch allein Grünflächen oder Blauflächen, das heißt, wenn ich jetzt auf Wald und Wiese unterwegs bin oder vielleicht auch in der Nähe von Wasser, dass das zusätzliche Gesundheitsbenefits für uns haben kann. Aber generell beides Kraft- und Ausdauertraining, was ich empfehlen würde.
Zur Studie. Sie haben diese Studie an 7000 Personen in den USA gemacht. Sind die insgesamt körperlich besser dran als wir in Europa?
Teilweise. Also ich würde sagen, wenn wir uns die Parameter anschauen, die für die Langlebigkeit am relevantesten sind, sprich die Intensitätsverteilung, dann sehen wir, dass generell die Schweizer Allgemeinbevölkerung oder vor allem Personen im Raum Basel basierend auf unseren Studienergebnissen von vorherigen Studien, aber auch basierend auf Daten von Großbritannien jetzt zum Beispiel für Europa, dass man sieht, dass die beiden Länder generell eine bessere Intensitätsverteilung haben als die US-amerikanische Allgemeinbevölkerung. Was man allerdings auch sieht, ist, dass die USA ein etwas höheres Volumen von Aktivität hat, das aber wahrscheinlich eher aufgrund von niedrigintensiven Aktivitäten zustande kommt. Man sieht aber auch, dass das Volumen nur bis zu einem bestimmten Alter höher bleibt. Irgendwann gibt es einen deutlich drastischeren Abfall im Volumen von körperlicher Aktivität in der US-Allgemeinbevölkerung, als man jetzt zum Beispiel in der Schweiz oder in Großbritannien sehen wird.
Haben Sie die Gründe dafür erörtert?
Ich glaube, das ist generell schwer zu erklären. Ich denke, unterschiedliches Aktivitätsverhalten könnte sicher eine Rolle spielen. Aber es kann auch mit der Messung selber zu tun haben. Ich denke, in den USA ist sicher das Auto und öffentliche Verkehrsmittel nur ein Hauptfortbewegungsmittel. Und die Abstände sind generell sicher auch größer als jetzt zum Beispiel in der Schweiz. Ja. Und da ist sicher auch eine Frage, wie viel von der Beschleunigung, die man eben aufzeichnet, von öffentlichem Transport oder zum Beispiel vom Auto kommen. Sprich, ich habe es vorher kurz erwähnt, wir haben mittlerweile auch die Methoden, dass man unterscheiden kann, ist das jetzt Zeit, die ich im Auto verbracht habe, ist das Zeit, die ich vielleicht auf dem Velo verbracht habe oder Zeit, wo ich zu Fuß unterwegs bin. Und wenn man die Erkenntnisse in zukünftige Forschung mit einbaut, dann könnte man sicher dem Ganzen ein bisschen mehr auf den Grund gehen, was jetzt genau die Unterschiede sind im Volumen und in der Intensität.
Wie wurde Ihre Studie in der Fachwelt aufgenommen?
Ich habe den Eindruck, dass es sehr gut aufgenommen worden ist. Ist mittlerweile, glaube ich, in verschiedensten Bereichen diskutiert. Es hat seitens Medien, glaube ich, rechtes Interesse geweckt, aber auch in Bezug auf Forschung. Wir sind am Überlegen, die Ergebnisse unserer Forschung jetzt auch in anderen Kohorten zum Reproduzieren. Das heißt, vielleicht in England oder auch in anderen großen Datensätzen. Deswegen würde ich sagen, grundsätzlich sehr gut aufgenommen in der Fachwelt. Und es ist ein großes Interesse da.
Sehr schön. Was bringt Ihnen das? Was bringt der Uni Basel das?
Mir persönlich bringt das in dem Sinne was, dass ich mein Forschungsprofil erstmal stärken kann in dem Bereich. Das heißt, längerfristig ist sicher das Ziel, als Experte für Forschung mit tragbaren Sensoren zum Gelten und vor allem auch den Link zur Gesundheit zu machen, sprich mit tragbaren Sensoren auch Gesundheit und Krankheit messen zu können. Mhm. Und ich denke, dass die Studie einen sehr wichtigen Beitrag zu dem Ganzen leistet, auch im Sinne von internationaler Kooperation. Die Studie ist jetzt zum Beispiel auch in Kooperation mit der University of Leicester entstanden. Und ich denke, dass das ein sehr guter Startschuss für zukünftige Forschung in dem Bereich ist. Mhm. Und für die Universität Basel denke ich, dass es ein sehr starkes Zeichen ist für die Uni, dass die Uni Basel auch ganz vorn mitreden kann in dem Bereich, sprich im Bereich Epidemiologie, im Bereich Aktivitätsmessung, Aktivitätsforschung, wo es wirklich darum geht, körperliche Aktivität mit State-of-the-Art-Methoden zu erfassen, neue Parameter zu entwickeln, wie man verschiedene Aspekte von der körperlichen Aktivität gut beschreiben kann, sprich zum Beispiel die Fragmentierung, die wir vorher kurz angesprochen haben, und dass die Universität Basel damit auch zeigen kann, dass sie sehr innovative Forschung auch an großen Datensätzen fördert.
Was könnte die konkrete Nutzeranwendung Ihrer Ergebnisse sein? Also wie fließt das in unseren Alltag zurück?
Die Studienergebnisse bieten momentan erstmal eine sehr wichtige Grundlage für weitere Schritte. Längerfristig soll es sicher das Ziel sein, das Ganze auch in der Praxis oder vor allem auch für die Allgemeinbevölkerung zum Implementieren. Die Studie zeigt jetzt erstmal eben, die macht erstmal die Unterscheidung Intensität, Volumen und Dauer. Und was wir aber auch in der Studie gemacht haben, ist, wir haben Referenzwerte produziert, die repräsentativ für die Allgemeinbevölkerung in der USA sind. Und die Referenzwerte können für die Praxis sehr relevant sein, wenn man einfach, wie zum Beispiel beim Body Mass Index, wenn ich jetzt eine Person habe, die vielleicht 50 Jahre alt ist und einen Body Mass Index von vielleicht 28 hat, dann kann ich das sehr gut in den Referenzwerten einordnen und kann genau sagen, okay, die Person ist jetzt hier, das möchte ich in der Zukunft gerne erreichen und weiß, was wirklich der aktuelle Stand ist. Und mit den Referenzwerten für die Parameter von der körperlichen Aktivität können wir im Endeffekt dasselbe erzielen, sprich wir können sehr gut den Ist-Zustand erfassen, wir können einen Standard festlegen, sprich wirklicher Einordnung im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung für Personen im gleichen Alter, mit dem gleichen Geschlecht machen und so die Interpretation deutlich vereinfachen. Mhm. Ein konkreteres Anwendungsbeispiel wäre zum Beispiel, wir haben bei uns am Department das sportmedizinische Ambulatorium, wo generell öfters Patienten vom Unispital verwiesen werden, aber auch Personen von der Allgemeinbevölkerung kommen können und sich quasi durchchecken lassen können. Und im Rahmen von der Visite ist ein wesentlicher Teil auch die Erfassung vom Aktivitätsniveau. Sprich, die Personen bekommen dann auch einen tragbaren Sensor in Form von einer Uhr und man bestimmt ihr Aktivitätsverhalten. Und dann kann man jetzt konkret die Referenzwerte hernehmen. Es gibt mittlerweile, wir haben mittlerweile für die Schweiz Referenzwerte generiert, für die US-Allgemeinbevölkerung und es gibt mittlerweile auch Referenzwerte für Kinder und Jugendliche und kann die dann hernehmen, um eben das Aktivitätsniveau von einer Person zu vergleichen und entsprechend basierend darauf auch sinnvolle Empfehlungen auszusprechen, wohin möchte man in der Zukunft, welches Aktivitätsniveau sollte man versuchen, bei der nächsten Visite zu erreichen und so wirklich aktiv in den Lebensstil von der Person versucht einzugreifen.
Hochinteressant. Aber unsere Gesellschaft ist im Grunde genommen gegen Sie, weil unsere Gesellschaft arbeitet stark an Aufwandsverringerung, mehr Bequemlichkeit. Jede Bierreklame zeigt ein Sofa. Also wir wollen nicht rangehen. Wünschen Sie sich da ein Umdenken oder ist sogar ein Umdenken notwendig? Also Stichwort Gesundheitskosten. Mhm.
Längerfristig wird sicher ein Umdenken notwendig sein. Ich denke, dass es im Allgemeinen nicht am Gesundheitsbewusstsein scheitert. Das heißt, ich glaube mittlerweile, fast egal mit wem man spricht, die meisten wissen, körperliche Aktivität ist gesund, es wirkt sich gut aus auf unsere Langlebigkeit und so weiter. Das heißt, das ist in der Regel nichts groß Neues. Aber der Knackpunkt ist im Endeffekt, wie bringe ich die Personen dazu, dass sie das letztendlich auch umsetzen, dass sie eben ihren Alltag aktiver gestalten. Und ich denke, da braucht es längerfristig auch vielleicht ein Umdenken in Bezug auf die Finanzierung. Sprich, ich glaube, wir sollten die Ressourcen eher dahingehend verwenden, dass man mehr Forschung betreibt, wie man das Ganze dann implementieren kann. Wie bringe ich eine Person, die wirklich keine Lust hat, aktiv zu sein, dazu, einen besseren Lebensstil zu führen? Und soll das mehr erforschen, wie momentan ist sicher ein sehr großer Teil an Förderung, der in den Bereich Aufklärung geht, ist die Frage, ob man das vielleicht in Zukunft ändern sollte und mehr Richtung Implementierung und Implementationsforschung gehen sollte.
Hochinteressant. Sie sind Sportwissenschaftler. Was waren die wichtigsten Erkenntnisse der letzten 5 Jahre?
Ich spreche jetzt mal aus der Perspektive von meinem Forschungsbereich hauptsächlich, ja. Sprich Aktivitätsforschung. Ich denke, was sehr dazu beitragen hat, dass die Aktivitätsepidemiologie vorangeschritten ist, ist, dass man mittlerweile, es gibt sehr viele Datenquellen von riesengroßen Kohorten, teilweise bis 100.000 Personen, die eingeschlossen sind, von der man eine Vielzahl von Gesundheitsparametern hat und die eben auch tragbare Sensoren oder Daten von tragbaren Sensoren enthalten. Sprich, wir können da sehr detaillierte Forschung machen mit sehr hoher Präzision und uns da sehr genau anschauen, was bestimmte Zusammenhänge sind, was vielleicht auch kausale Zusammenhänge sind. Das ist sicher ein zentraler Punkt. Dann, was sich in den letzten 5, aber wahrscheinlich sogar 10 Jahren immer mehr etabliert hat, aber momentan vielleicht noch nicht 100%ig etabliert ist, ist die Verwendung von neuen Parametern, um körperliche Aktivität mit Beschleunigungssensoren oder mit Wearables zu quantifizieren. Früher war immer so eben das Schubladendenken, dass man versucht hat, die Aktivität oder die Beschleunigung, die man aufzeichnet, zu kategorisieren, zum Beispiel zum Sagen, das ist alles leichte Aktivität, das ist moderat und das ist intensiv. Dafür hat man Minuten rausbekommen. Aber es hat sich in letzter Zeit gezeigt, dass das oftmals sehr fehlerbehaftet sein kann und dass vor allem die neueren Parameter, wo eben versuchen, auf dem kontinuierlichen Spektrum das Ganze zu betrachten, vielleicht etwas mehr Detail in die ganzen Analysen bringen kann und vor allem auch vergleichbarer über verschiedene Geräte hinweg, aber auch vergleichbarer über verschiedene Populationen hinweg, sei es gesunde, kranke, jung, alt, männlich, weiblich. Seitdem hat sich die Vergleichbarkeit von den Ergebnissen sicher deutlich verbessert. Mhm. Und das Letzte, in den letzten Jahren hat es einiges an Fortschritt gegeben, was die Verwendung von tragbaren Sensoren angeht, um generell einfach Gesundheit zu messen und vor allem auch Veränderungen im Gesundheitszustand. Sei es Studien, wo zum Beispiel mit chronischen Erkrankungen durchgeführt werden, wo man zum Beispiel auch erfassen kann, ob es Veränderungen im Schmerzlevel über Zeit gibt. Das kann für rheumatische Erkrankungen sehr relevant sein. Oder aber generell Änderungen im Gesundheitszustand in der Allgemeinbevölkerung, dass man eben sieht, wenn sich die Gesundheit verschlechtert. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr wichtige Entwicklung, wo in der Zukunft hoffentlich noch weitergeht und wo wir wahrscheinlich und das Gesundheitssystem allgemein sehr profitieren werden davon.
Ein anderes Kapitel in diesem Zusammenhang, also eben im Gesundheitsthema, ist eben auch, dass der Frauenkörper bislang zu wenig in der Medizin berücksichtigt wurde, dass man immer vom Männlichen ausging. Wie ist das in der Sportmedizin? Gibt es da Fortschritte diesbezüglich?
Es hat über die letzten Jahre oder über das letzte Jahrzehnt in Bezug auf das sicher einen Wandel gegeben. Mittlerweile wird sehr darauf geachtet, dass zumindest eine gleichmäßige Geschlechtsverteilung erzielt wird, wenn man zum Beispiel Probanden oder Probandinnen für Studie rekrutiert. Bestimmte große Fördergeber haben mittlerweile sicher auch einen Fokus drauf, dass das auch sichergestellt wird. Sprich, das ist oftmals mittlerweile auch eine Voraussetzung, dass man eben auch überhaupt in Frage kommt für bestimmte Fördermittel. Sprich, es hat sich in letzter Zeit sicher einiges getan in dem Hinblick. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall auch noch etwas zu tun. Okay. Und was eben ein Riesenvorteil ist von der Forschung, die sich auf die Analyse von großen Datensätzen bezieht, ist, da hat man grundsätzlich eine gleichmäßige oder sicher beide Geschlechter abgedeckt und sorgt im Endeffekt dafür, dass eben auch der Frauenkörper berücksichtigt wird, vor allem wenn es darum geht, Zusammenhänge mit verschiedenen Gesundheitsparametern zu betrachten.
Sie haben vorher Fördergeber angesprochen. Wen meinen Sie da?
Mittlerweile ist es, soweit ich weiß, so, dass in der USA das ein Thema ist, das vorausgesetzt wird oder dass es zumindest berücksichtigt wird, ob generell Frauen in das Studiendesign oder in die Rekrutierung mit einbezogen werden. Weniger in Studiendesign, aber im Endeffekt, dass einfach Frauen auch in der Studie erfasst werden und in die Interventionen auch eingeschlossen werden. Und mittlerweile wandelt sich auch der Fokus von den bekannten Zeitschriften, wissenschaftlichen Zeitschriften, dass man zumindest auch vielleicht das Statement in die Richtung angeben muss, wenn es sich jetzt nur zum Beispiel auf Männer bezieht, was die Gründe sind. Ich denke, teilweise gibt es sicher auch gute Begründungen, warum man sich nur auf ein Geschlecht bezieht. Aber ich denke, allgemein ist die Wahrnehmung und Berücksichtigung von dem Ganzen deutlich verbessert worden über die letzten Jahre.
Warum haben Sie diesen Studiengang gewählt?
Es hat ursprünglich angefangen, in der Schule habe ich einfach gern Sport gemacht und mir hat die Theorie hinter der Trainingslehre und Sport allgemein, das hat mich damals schon interessiert. Und ich glaube, das war damals so ein Grund, wieso ich mich für ein Sportstudium oder Sportwissenschaftsstudium entschieden habe, anstatt vielleicht Maschinenbau zum Studieren. Und habe mir aber ehrlich gesagt am Anfang eher weniger darunter vorstellen können. Das hat sich aber dann relativ schnell geändert, als ich so die ersten Kurse zum wissenschaftlichen Arbeiten gehabt habe. Ich habe damals eine sehr gute Dozentin gehabt, die mich in die Richtung sehr beeinflusst hat. Und seit dem Anfang vom Bachelor hat mich das eigentlich immer sehr fasziniert und dann ist eigentlich relativ schnell klar geworden, dass ich in Zukunft gerne in Forschung möchte. Und wie es dann letztendlich zu dem Forschungsbereich gekommen ist. Als ich vor mittlerweile etwas mehr wie 4 Jahre auf Basel gekommen bin, also meine erste Aufgabe, Akzelerometerdaten zum Analysieren. Das war so das Erste, was ich in Basel gemacht habe. Und das hat mir damals eigentlich schon sehr viel Spaß gemacht und hat mich sehr interessiert. Und ich finde es vor allem interessant, wenn man die Daten, die man mit tragbaren Sensoren erfassen kann, in Relation zu bestimmten Gesundheitsoutcomes setzen kann. Mhm. Und das hat mich seitdem dann eigentlich über die letzten 4 Jahre kontinuierlich begleitet und macht mir immer noch Spaß.
Warum forschen Sie an der Uni Basel? Was sind da die Vorteile?
Ich bin damals eigentlich hauptsächlich wegen dem Forschungsgebiet und der Lage generell auf die Uni Basel gekommen. Das heißt, generell die Forschung im Bereich Sportmedizin finde ich extrem spannend, vor allem auch, wenn der Fokus auf Physiologie ist, sprich was wirklich im Körper passiert, wenn wir uns bewegen, aber auch wenn zum Beispiel chronische Erkrankungen entstehen. Und das hat mich eigentlich damals schon sehr gefesselt. Und deswegen bin ich auf Basel gekommen und mittlerweile bin ich aber auch einfach sehr zufrieden mit den Rahmenbedingungen, die man hat. Wir sind ja jetzt halt vor ein bisschen mehr wie 3 Jahren in unser neues Departmentsgebäude umgezogen, was zu sehr guten Forschungsumfeld geführt hat. Wir haben mittlerweile wirklich alles, was das Herz begehrt in Bezug auf die Labore, die uns bereitgestellt werden und sicherlich auch eine sehr gute Förderung in Bezug auf Karriereentwicklung, was jetzt mein Betreuungsverhältnis zumindest angeht.
Jetzt wollen natürlich alle wissen, was tun Sie für Ihre Fitness?
Was ich momentan für meine Fitness zu. Momentan Krafttraining und Ausdauertraining. Muss zugegebenermaßen nicht ganz so regelmäßig, wie ich das gern hätte. Aber ich bin dran, versuche, dass es regelmäßiger wird. Und im Sommer sonst sehr viel Beachvolleyball. Das sind so die 3 Sachen.
Herzlichen Dank, Herr Schwendinger. Das war Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News. Sie können diesen und andere Podcasts auf Prime News oder sonst üblichen Anbietern wie Spotify hören. Unser Tipp: Abonnieren Sie den Kanal, abonnieren Sie Prime News. Wir wünschen Ihnen einen guten Tag.
Sie hören Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.